herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist Dr. Sonja Thoma, die aus dem fernen Kanada heute zu mir gekommen ist. Hallo Sonja, schön, dass du hier bist.
Hallo, grüß dich, Bettina.
Grüß dich. Man hört's, Sonja kommt ursprünglich aus Bayern und wir haben das sehr genossen. Wir haben uns vor 11 Jahren in Vancouver, British Columbia, kennengelernt. Und ich mit meinem oberösterreichischen Dialekt und Sonja mit ihrem bayerischen, wir haben uns natürlich sehr gut verstanden. Sonja, magst du dich selber kurz einmal vorstellen? Ich habe jetzt schon ein bisschen was verraten, Herkunft und wo du jetzt lebst.
Ja, ehrlich gesagt hört man das Oberbayern jetzt nicht sehr, weil das ist auch ein Teil meiner persönlichen Sprachgeschichte. Das ist uns in der Schule so ein bisschen ausgetrieben worden, das im Dialekt reden. Gell? Mhm. Aber wenn sich das jetzt eher Hochdeutsch als Bayerisch anhört, dann ist das deswegen.
Aber verleugnen kannst du das nicht.
Verleugnen kann man es nicht. Will ich ja auch überhaupt gar nicht. Ich heiße, wie die Bettina schon gesagt hat, Sonja Thoma. Und der Titel, der kommt von dem Doktorat in der Sprachwissenschaft. Wir sind also Sprachwissenschaftskollegen. Und ich wohne jetzt gerade mit meiner Familie und schon seit langem in Kanada und zwar ganz speziell in British Columbia und seit 5 Jahren auch so richtig abgelegen in was heißt Interior BC, also in den Kootenays. Das ist so eine Vorläufer von den Rocky Mountains, mitten in den Bergen in einem 300-Seelendorf, das heißt Slocan.
Und hier ich dachte immer, ihr werdet auf eine Insel gezogen.
Nein, ich bin in Slocan und das ist auch immer wichtig, wenn man offiziell Treffen hat. Auf Englisch würde ich jetzt sagen, ich rufe aus den unceded und traditionellen Territorien der Seneigs an. Das heißt, die ursprünglichen Einwohner dieser Region sind die Seneigs, Indianer, und die wohnen hier auch noch. Und das möchte ich auch sagen, dass ich hier als Gast bin eigentlich in diesem Ort.
Ja. Erzähl uns ein bisschen, wie bist du überhaupt nach Vancouver gekommen? Ich glaube, das weiß ich nicht einmal.
Ehrlich? Oh, das ist eine große Geschichte. Die versuche ich jetzt abzukürzen. Ich war jung und wild und habe aus Versehen mal dann Anglistik studiert und in Deutschland, da war ich dann gerade 20 und war dann in den Semesterferien, in meinem ersten Semester im Urlaub in Ägypten und habe mich dort unsterblich in jemanden von einer Insel, und das kommt vielleicht mit der Insel in Verbindung. In Amerika, die Insel ist vorgelagert, in Whidbey Island heißt das, außerhalb von Seattle, unsterblich in jemand dort verliebt. Und bin dann über die Jahre immer zu Besuch hingefahren und bin dann dort gelandet, in meinen frühen 20er Jahren, habe Studium abgebrochen und bin dann mehr oder weniger mit meinem kleinen Rucksack ausgewandert. Unsterblich verliebt und wie das so ist, wenn man Anfang 20 ist und vielleicht auch noch nicht so einen guten Überblick hat, über was man so eigentlich will im Leben, habe ich zwar eine tolle und schöne Beziehung gehabt, aber die ist dann doch nach 4-5 Jahren in die Brüche gegangen, und das hat mir aber erlaubt, in Nordamerika zu bleiben, weil ich dann eine Green Card bekommen habe. Ich habe natürlich geheiratet, sonst hätte ich nicht bleiben können. Und habe dort angefangen, Sprachwissenschaft zu studieren. Das ist mir dann gekommen. Ja, ein bisschen nördlich von Seattle. Und zwar war das wirklich so, ich bin in Amerika gelandet und habe dann natürlich Englisch gesprochen und habe dann viel Schulenglisch gehabt und bin auch ein bisschen gereist nach dem Abitur, aber habe dann festgestellt, wie ich dort gelebt habe und auch meine Beziehungssprache, meine Liebessprache war Englisch. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass irgendwie bin ich schon ein kleines bisschen eine andere Person auf Englisch wie auf Deutsch. Und das hat mich unheimlich interessiert. Und ich habe dann angefangen, so ein bisschen zu lesen und rumzustöbern und habe dann gedacht, oh, vielleicht werde ich Übersetzerin. Das wäre doch toll, weil dieses von der einen Sprache in die andere. Aber dann war ich auch irgendwie so, mein Übersetzen, das ist nicht so wirklich. Und dann habe ich so Philosophie, Sprachphilosophie, ist mir dann ganz spannend vorgekommen. Und dann habe ich studieren angefangen. Erst an einem kleinen Community College und bin dann an der Universität, an der Western Washington Universität in Bellingham gelandet. Das ist ganz im nordwestlichen Zipfel von Washington State, ungefähr eine halbe Stunde von der kanadischen Grenze weg. Und ich habe dann dort Sprachwissenschaft studiert und habe mir so mein eigenes, das war so ein kleines unabhängiges College und da konnte ich Language, Mind and Consciousness, stell dir vor, wollte ich studieren. Und dann natürlich ist das ein Lebenswerk und eine Lebensaufgabe, ist mir dann im Nachhinein dann schon gekommen. Aber das war so der Beginn meiner Studien und habe dort Spanisch und Sprachwissenschaft studiert und habe das sehr genossen. Und bin dann, haben mir meine Professoren nach meinem Bachelor nahegelegt, Mensch, geh nach Kanada, geh nach Vancouver, da gibt es ganz eine tolle Schule, also ganz eine tolle Uni, die University of British Columbia. Und ich habe gedacht, naja, gut, dann bewerbe ich mich mal. Und Sprachwissenschaft und auch Sprache und sich mit Sprache beschäftigen war mir so wichtig, dass ich gedacht habe, Mensch, doch, das mache ich. Einfach nicht als Karriereziel, sondern einfach als, es hat mich einfach so interessiert, es hat mich so getrieben. Und so bin ich dann in Vancouver gelandet und da haben wir dann auch uns relativ schnell, glaube ich, kennengelernt.
2010 war ich in Vancouver,
genau. 2010, okay, ich bin in 2005 in Vancouver angekommen. Und dann, Leben hat sich natürlich dann geändert und zu dem Zeitpunkt Beziehung ist dann auseinandergegangen. Und ich habe dort dann in den Jahren, wie ich in Vancouver war, meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und wir haben drei Kinder miteinander und sind dann eben nach meinem Abschluss, das auch einige Zeit gedauert hat. Ich habe ein bisschen länger studiert, weil ich während dem Studium alle drei Kinder gekriegt habe. Und wir sind dann 2016 hier nach Slocane gezogen. Und das ist eben die Region, wo mein Mann aufgewachsen ist.
Und das heißt, du bist jetzt seit wie vielen Jahren in Kanada?
Oh, schon lang, seit 2005. Und in Nordamerika, ich bin in Nordamerika schon seit 99. Wow. Also fast mehr meine Erwachsenenzeit habe ich in Nordamerika verbracht als in Oberbayern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch eine ganz, ganz enge Verbindung. Und ich habe auch über die Jahre vor Kindern speziell immer fast jedes Jahr 2-3 Monate probiert, wie es auch noch finanziell ging und auch mit meinem Job oder Uni. Immer versucht, großen Zeitanteil daheim, ich sage immer noch daheim
zu verbringen. Voll spannend.
Ja, und ich bin auch sehr nah mit meinen ganzen Freunden in Deutschland. Meine Kinder kennen die Kinder meiner Freunde in Deutschland sehr gut und haben auch einen regen Austausch mit denen. Und immer, wenn wir heimfahren, ich sage immer noch heim, also ich habe zwei daheim, dann fühlen sich meine Kinder auch sehr daheim und haben dort auch Freunde, die sie dann treffen, speziell über Weihnachten oder wenn Ferien sind, weil natürlich wir sind in alle Ecken der Welt verstreut, aber speziell Weihnachten probieren wir halt oft heimzukommen und haben unsere Familien mit dabei und treffen uns so. Und das finde ich ganz, ganz toll und schön, dass das immer noch so fest ist. Und
das heißt, du bist ja in Deutschland groß geworden. Du bist ja auch einer, so wie ich, die erst im Erwachsenenalter quasi zweisprachig geworden ist oder ins zweisprachige Leben hineingekommen ist quasi. Ja. Das heißt, für dich sind deine Wurzeln und dein deutscher Anteil oder das ist ja mehr als ein Anteil eigentlich, dein Deutsch oder Europäerin sein. Ist das auch ein großer Teil eures Alltags in Kanada?
Das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich mich selber ehrlich gesagt auch oft. Und ich glaube ja, aber nicht bewusst.
Okay.
Ich sage, ich glaube ja, weil ich natürlich alles, was ich mache, kommt aus meiner Perspektive. Und ich bin ganz einfach so aufgewachsen. Das heißt, meine Perspektive ist meine Perspektive und ich bin mir nicht unbedingt bewusst drüber. Aber wenn ich, wie du jetzt die Frage stellst, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, dann glaube ich sehr viel, auch selbst wenn ich nicht unbedingt meinen alltäglichen Alltag in Deutsch lebe, professioneller Alltag ganz bestimmt nicht, um den Esstisch und um die Kinder herum auch nicht nur, aber sehr viel. Und die Sprache allein ist es ja nicht oft.
Nein,
es ist ja nicht Gott nur die Sprache, die deine Kultur oder deine Identität ausmacht. Es ist natürlich ein Riesenteil und ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und das ist auch der wichtige Teil, den ich meinen Kindern mitgeben will. Mhm. Die müssen oder die müssen nicht, aber sie wollen und ich möchte auch gern, dass sie mit der Oma und mit dem Opa in Deutschland, mit ihren Tanten, mit ihren Cousins, mit meinen Freunden, die natürlich alle sehr gut Englisch sprechen und auch sogar die Kinder meiner Freunde sprechen sehr gut Englisch inzwischen, aber meine älteren Verwandten alle nicht. Mhm. Und das ist ein Teil von mir, der mir sehr wichtig ist und der mir auch immer wichtig sein wird. Und das ist mir wichtig, dass meine Kinder diesen Teil von mir oder von sich selber auch leben können. Und das kannst du natürlich nur im Dialog, nicht durchs Mal zu Besuch dort sitzen und was Gutes zum Essen kriegen, sondern im gelebten Dialog und im Austausch.
Voll schön.
Ja, darum glaube ich, dass dieser Anteil, meine Wurzeln, glaube ich, sehr durchkommen.
Ja. So wie es scheint, deinen Kindern auch sehr bewusst sind. Also,
ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und sie schreiben auch Briefe ans Christkindl und sowas, weil in Nordamerika ist ja zum Beispiel, wir haben ja Santa Claus. Ja, in meiner Familie diese Tradition, wir sind jetzt nicht besonders religiös, aber wir leben sehr viele von den Traditionen, mit denen ich aufgewachsen bin, einfach weil es schöne Traditionen sind, die die Familie zusammenbringen, die uns auch eine Verbindung zu unserer Familie in Bayern bringen, die uns Rezepte, die der Opa schickt, Kekse, Weihnachtsplatzerl, solche Sachen, das ist mir unheimlich wichtig und das ist auch den Kindern unheimlich wichtig und sowas leben wir schon sehr aktiv.
Das heißt, ihr feiert Weihnachten am 24. Dezember?
Auf alle Fälle. Das ist auch immer eine große Diskussion, wenn wir in Kanada sind an Weihnachten. Wie machen wir es? Und ich muss jetzt sagen, ich habe Glück, weil die Familie von meinem Mann, Glück, aber es ist ein bisschen einfacher. Die Familie von meinem Mann ist ursprünglich deutschstämmig auch. Und die haben noch ein bisschen von dem auch über. Die verstehen das, auch wenn sie selber jetzt mit vielen Cousins außenrum, der 25. in der Früh und Santa Claus und alles, die verstehen das und die haben das akzeptiert und akzeptieren das auch für uns. Wenn wir zum Beispiel zusammen Weihnachten feiern, dann machen wir so eine Art Hybrid-Weihnachtsfeier, dass wir dann wirklich den 24. feiern, aber dann vielleicht am 25. dann nochmal. Das kommt dann immer drauf an, genau welche Konstellation da jetzt mit dabei ist, ob es bloß mit kanadischen Opa und Oma und Tante ist oder je nachdem. Also das ändert sich dann auch jedes Jahr, aber die ersten Jahre war das schon auch war mir irgendwie sehr wichtig, dass diese Tradition aufrechterhalten wird.
Das heißt, wenn ihr das jetzt richtig verstanden habt, das ist nämlich eine Frage, die ganz viele Familien beschäftigt. Wie um Himmels Willen machen wir das mit den Feiertagen? Und besonders Weihnachten ist da eine große Frage, die immer kommt. Und das steht ja bevor. Haben wir schon eine hervorragende Weihnachtsfolge. Ja, das werden wir zu Weihnachten das rauskommen, diese Folge. Viele stellen sich diese Frage. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, und das finde ich total spannend, dann war nicht so sehr in eurer Kernfamilie die Frage, na, was machen wir jetzt mit dem 25., weil es war klar, ihr feiert am 24., sondern es war dann die Extended Family aufgrund derer dann, also die Bedürfnisse der anderen, wie wurde dann beschlossen, wie dieses Jahr Weihnachten gefeiert wird.
Ganz genau, das ist wirklich so, weil man oft ja dann, okay, dann fahrt man, also bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, meine Schwiegereltern haben ein relativ großes Haus, wo sie dann auch immer alle einladen zu Weihnachten, dass man dann zusammen isst und so, aber alle fokussieren sich dann auf den 25. Mhm. So will ich dann, so jetzt haben wir es letztes Jahr, glaube ich, mit Pandemie war es ja dann auch eh immer anders, da hat man nicht wirklich zusammenkommen können. Also was ich jetzt erzähle, ist dann teilweise von den Jahren vorher, auch wenn ich jetzt sage letztes Jahr, aber das letzte Jahr, wie wir es so gemacht haben, war dann zum Beispiel haben wir wirklich den Weihnachtsabend, einen Heiligabend daheim verbracht und sind dann am 25. haben dann das Commitment gemacht, sind wir ganz in der Früh dorthin gefahren und haben dann den ganzen Tag miteinander verbracht. Und das macht man ja auch oft bei uns oder ich sage in Deutschland oder auch in Österreich so gern, dass man dann am ersten Weihnachtsfeiertag zum einen Schwiegerelternteil und dann am zweiten zum anderen und dann jeder, genau. Aber wenn man dann auch oft sagt, okay, vielleicht kommen wir schon am 24. in der Früh und alle sind zusammen und dann, dass man miteinander aufwacht am 25., dann haben wir es auch schon so gemacht, dass man am 24. die Hälfte, das Christkindl kommt, wir gehen auf einen großen Spaziergang, könnt ihr euch vorstellen, in der kanadischen Wildnis mit viel Schnee und teilweise haben wir dann auch einen Schlittenfahrt mit einem Pferdeschlitten noch organisiert, solche Sachen sind bei uns möglich.
Genau.
Das hat unser, doch, der Schwiegeropa hat das organisiert, die letzten paar Jahre, ganz toll. Und dann zwischenzeitlich kommt dann das Christkindl und dass man sagt, die Hälfte von den Geschenken, die das Christkindl gebracht hat, werden dann auf Nacht ausgepackt und die andere Hälfte in der Früh, sodass man dann die Traditionen ein bisschen kombiniert. Ist halt alles eine Frage, dass man miteinander redet und sagt, was einem wichtig ist. Das haben wir gemerkt, es ist sehr wichtig, dass man einfach miteinander redet, was einem wichtig ist und was einem vielleicht nicht so wichtig ist und warum auch überhaupt. Und das kommt mir oft auch, wo ich mir denke, Mensch, warum mag ich das jetzt so? Bloß weil es immer schon so war, heißt ja auch nicht unbedingt immer, dass es gut ist.
Ja, das stimmt.
Genau, also flexibel sein, das habe ich jetzt gemerkt mit der Großfamilie außenrum, flexibel sein und miteinander reden. Und bis jetzt ist es immer sehr gut gelaufen.
Was gibt's noch für Feste im Jahr? Wie haltest du es mit Ostern?
Ja, Ostern, da sind wir jetzt, da haben wir jetzt schon auch viel Familie, aber da haben wir eigentlich eine gute Tradition mit Freunden schon seit Jahren auf dieser kleinen Insel, wo ich erzählt habe, wo ich ein paar Jahre gelebt habe.
Ja, da war
immer noch, genau, Whidbey Island, da habe ich immer noch sehr gute Freunde und auch das ist mehr oder weniger mein nordamerikanischer Papa, der ist ein ganz, ganz lieber Mann namens George, der ist auch für meine Kinder so eine Art Opa in Nordamerika. Mit dem sind wir sehr eng und der hat einige jüngere Familien um sich und seine eigenen Kinder, die alle Kinder haben. Und das haben wir bis jetzt über 10 Jahre hinweg so gehalten, dass wir an Ostern immer zum George fahren und alle unsere Kinder, wir haben alle zwischen 3 und 4 Kinder, gehen dann zum Ostereiersuchen miteinander und wir haben eigentlich immer dann großes Osteressen, ein Schinken oder sowas und wenig traditionell,
aber,
sondern eher als Freundestradition.
Aber das ist ja, also ich finde das total spannend, dass du das jetzt aufbringst, weil im Prinzip ist es ja auch bei uns so, dass ja jede Familie ihre eigene Tradition hat. Ich sage dir, jede Familie ihre eigenen Bräuche. Also ich komme zum Beispiel ursprünglich aus Oberösterreich. Bei uns zu Hause, bei meiner Mama, gibt's am Heiligen Abend immer Bratwürstel mit Sauerkraut zum Essen. Ja?
Ja.
Und alle anderen rundherum, wo wir jetzt wohnen, in der Wiener Gegend, ja, da wird immer, was kocht sie am 24., da wird aufgekocht und pipapo. Ich habe da keine Lust drauf, am 24. aufzukochen. Am 24. muss es was Simples geben. Wir kommen von den Bratwürsteln mittlerweile auch ab. Mir war das lange sehr wichtig, nur mag sie mittlerweile in der Familie keiner mehr. Ich esse sowieso kein Fleisch und die Kinder stehen irgendwie auf die Bratwürstel auch nicht mehr so. Aber das ist eine Familientradition. Aber sobald dann so Kulturen aufeinandertreffen, wo es verschiedene Traditionen gibt, dann wird oft vergessen oder nicht mehr daran gedacht, dass es im Endeffekt ja auch Familientraditionen gibt und dass jede Familie sich ja das machen kann, was sie gerne möchten und womit sie sich wohlfühlen. Und das Coole bei mehreren Kulturen ist ja im Prinzip, es verbietet dir ja keiner, dass du dir raussuchst und rauspickst, was du jetzt irgendwie gerade spannend und lustig findest, was den Kindern Spaß macht oder was du gerne zelebrieren möchtest und dir dein eigenes daraus machst.
Ganz genau. Und ich glaube, da haben wir ganz oft, und das kommt vielleicht auch ganz oft dann in so rigiden, wo Leute dann teilweise allergische Reaktionen drauf haben, auf solche Clubs mit speziellen oder manchmal auch, muss ich echt sagen, mit so, es gibt ja ganz große Expat-Communities, ja. Egal welche Kultur du hast. Und oft sind die Leute dann relativ rigide in diesen Communities, die Originaltraditionen aufrechtzuerhalten, wo ich mir oft manchmal denke, ist es wirklich so oder ist es jetzt so eine Beweihräucherung von einem fernen Ideal? Ja. Und was ich für meine Familie ganz wichtig finde, ist dieses gelebte, jeden Tag nicht vergessen, wer du bist, wo du herkommst, welche Kulturen deine sind, aber auch Kultur und Sprache ist ja ständig im Wandel. Ja. Das geht ja Hand in Hand, wie du ja natürlich auch weißt vom Fach, wo man dann oft sagt, also heutzutage geht ja die Sprache völlig den Bach runter. Ja, genau. Und diese Ideen, dass man natürlich kommt drauf an, rede ich jetzt mit meinen Freunden oder spreche ich mit dem Vorgesetzten. Sprache wandelt sich immer, Kultur wandelt sich immer. Man kann die guten Teile, die einem gut tun, nehmen und die Sachen, die einem nicht so gut tun, die lässt man dann. Und manchmal, speziell wo wir herkommen, ist ganz viel nicht unbedingt nur positiv behaftet religiöser Kontext mit dabei. Es gibt ganz viele gute spirituelle Kontexte und religiöse Kontexte, die sehr, sehr gut sind. Aber da muss man jetzt auch wieder persönlich seine eigenen persönlichen Einstellungen, finde ich, nachfragen. Ja. Warum ist mir das wichtig? Ist mir das wichtig, weil es mir wichtig ist? Oder ist mir das wichtig, weil ich nach außen hin irgendwas zeigen will?
Ja, so wertvoll. Ja. Und jetzt hast du die Sprache schon angesprochen. Mhm. Erzähl mal, wie läuft das denn mit deinen Kindern? Wie alt sind deine Kinder und wie ist das denn so gelaufen in den letzten Jahren mit dem Deutsch?
Also, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich bin ja auch vom Fach. Ich wüsste ja, wie es geht. Mhm. Und ich weiß auch, wie es geht. Und wir machen es auch relativ gut. Aber ich habe mir schon oft gedacht, dass ich die Dr. Gruber doch bitte gerne mal um Rat frage, weil es wirklich manchmal eine Herausforderung ist. Meine Kinder sind, ich habe Zwillinge, die sind 12 und werden jetzt bald 13. Und ich habe einen 9-Jährigen, der wird bald 10. Also der Marinus ist der Kleinste und dann der Elias und die Lucia sind ein Zwillingspärchen. Und meine Zwillinge, die haben in Deutschland reden gelernt, weil ich nämlich mal, ich habe 10 Monate in Deutschland ein Stipendium gehabt. Und wir waren dann als Familie in Deutschland zwischen 1,5 Jahren und 2,5 Jahren. Und das war natürlich eine ganz intensive Zeit der Sprachentwicklung für die zwei. Und wir waren bei Oma und Opa im Haus und das war hervorragend und die haben da eine ganz solide, tolle Sprachfundierung gekriegt. Mhm. Und wir halten es auch immer noch weiter aufrecht. Ich rede mit ihnen sehr viel Deutsch. Sie sagen mir immer, ich sage jetzt alle Kinder kollektiv, dass ich doch mit ihnen Deutsch reden soll. Und speziell immer, wenn man wir skypen auch sehr regelmäßig mit meinen Eltern, ist mir lieber als Telefon. Und ich sage dir warum, weil ich finde es einfacher und es ist auch für die Kinder einfacher, die Gesichtsausdrücke zu lesen und die Lippen dazu. Es ist viel, viel schwieriger, das Ganze am Telefon zu machen. Das heißt, ich bin unglaublich dankbar für die Technologie, die wir jetzt haben. Und ich habe schon immer, schon wie wir ganz am Anfang wieder zurückgekommen sind nach Kanada, da haben wir teilweise 3-mal mit meinen Eltern die Woche, bloß kurz, aber geskypt, weil ich den Kindern zeigen wollte, dass außerhalb von unserer Familie auch Deutsch passiert.
Ja.
Mein Mann spricht wenig Deutsch, kann es aber verstehen, teilweise von seinen deutschen Sprachwurzeln, die dann teilweise von seinen Eltern und Großeltern so ein kleines bisschen aufrechterhalten worden sind. Und dadurch, dass er mit uns in Deutschland war, hat er genug Deutsch, dass er so ungefähr weiß, meistens, von was wir reden, was es ein bisschen einfacher macht, weil das ist natürlich auch eine große Herausforderung dann. Du willst natürlich als Familie, oder ist die Idee, du willst als Familie denn nicht eine exklusive Sprache sprechen, die ein Partner vielleicht nicht versteht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, es ist der einzige Weg, um eine Sprache weiterzugeben.
Ja.
Und wenn du der einzige Partner bist, der die Sprache spricht, dann hilft es halt einfach nichts. Dann muss ich halt einfach jetzt her und Deutsch reden. Und das mache ich so viel es geht. Aber mir fällt es teilweise dann auch schwer. Bestimmte, mir fallen dann teilweise Wörter nicht ein. Und die kommen mir dann ganz leicht auf Englisch, weil es irgendwie was war, wo die Kinder aus der Schule gebracht haben und irgendwas erzählt haben. Sie reden mit mir spontan auf Englisch hauptsächlich. Mhm. Außer wenn ich initiiere, dann geht das auf Deutsch. Aber es ist meine Initiative. Das heißt, das ist klar. Aber dann oft, wenn ich dann die Initiative nicht ergreife, dann gleiten wir dann ganz einfach oft ins Englische ab. Und speziell, weil mein Kleiner in Kanada geboren ist und der nicht so viel Input gekriegt hat und dann selbst wenn wir viel mit meinen Eltern skypen und sie auch meinen Kindern vorlesen und wir haben auch viele deutsche Bücher und sowas daheim und Hörbücher und wir haben uns dann Sachen wie Pippi Langstrumpf auf Deutsch besorgt. Dank YouTube ist ja da sowas dann relativ einfach machbar, wo ich mir gesagt habe, okay, sowas wie Biene Maya und so Kinderserien, wenn sie Fernsehen schauen sollen, dann bitte auf Deutsch.
Sachen. Wenn schon, dann zumindest vernünftig.
Genau, da bin ich dann teilweise auch wirklich ganz radikal gewesen, wenn die Kinder sagen, können wir uns eine Serie anschauen? Und ich habe meine Kinder eh nie wirklich viel und auch jetzt immer noch nicht vor den Fernseher lassen, aber können wir uns was anschauen? Dann sage ich ja, aber Deutsch. Mhm. Oh, okay. Und so, dass man es halt so ein bisschen, muss schon bewusst auch immer wieder gemacht werden. Aber jetzt, das glaube ich, das muss ich dir jetzt schon erzählen. Ein Freund von mir, den habe ich kennengelernt, der ist Amerikaner, der spricht sehr, sehr, sehr gut Deutsch als Zweitsprache, flüssig. Der hat beschlossen, seine amerikanische Tochter mit seiner amerikanischen Frau, die nicht Deutsch spricht, auf Deutsch großzuziehen. Mhm. Und die Loralee spricht besser Deutsch wie ich, ganz ehrlich. Die ist 12 und die redet besser Deutsch wie ich selber. Das ist unglaublich. Und er hat das einfach durchgezogen. Der hat das einfach gemacht, weil er schon fließend Deutsch kann. Und seine Frau, die Danielle, hat gesagt, ja, das möchte ich. Ich möchte, dass mein Kind, wenn es geht, weil in dem Alter geht es ja. Das ist ja ganz spielerisch. Und das war ja keine Arbeit eigentlich. Es war ja bloß konsequent sein.
Ja.
Und da bin ich immer so begeistert davon, weil der Chris nicht mal, der hat nahe Verbindung und hat sehr gute Freunde und nahe Verbindung nach Deutschland, aber es ist auch kein Deutscher, aber ihm war das wichtig und das war ganz einfach für ihn. Und da denke ich mir immer wieder, wenn es mir ein bisschen schwer fällt, wo ich mir denke, ach, der Marinus versteht mich jetzt nicht, mein Kleinster, oder soll ich es auf Englisch wiederholen oder soll ich es einfach nochmal auf Deutsch sagen und ihm sagen, was er machen soll? Da denke ich mir, also bitte, natürlich sage ich es jetzt nochmal. Also
bei solchen Situationen sage ich ja immer, diese Frage oder diese Luxusfrage, soll ich das jetzt auf Englisch sagen, soll ich es jetzt übersetzen, können sich ja nur mehrsprachige Eltern stellen.
Ganz genau,
ja?
Ganz
genau. Weil würdest du jetzt mit deinen Kindern immer Englisch reden? Würden sie dir immer zuhören? Würden sie immer hören, was du sagst? Würden sie hören wollen, was du sagst?
Stimmt.
Genau. Und das ist so diese Illusion, die aber nur Eltern von mehrsprachigen Kindern haben, dieses, aber wenn mein Kind nicht reagiert, das heißt bestimmt, es hat mich nicht verstanden.
Ja, ganz
also
genau.
Wenn meine Kinder nicht reagieren, wenn ich auf Deutsch was zu ihnen sage.
Genau, genau.
Ist meine erste Schlussfolgerung, nicht, sie haben mich nicht verstanden.
Ganz genau, ganz genau. Da mag einer nicht.
Ja, genau. Genau. Oder hört tatsächlich gerade nicht, weil er gerade wirklich im Kopf wo ganz woanders ist und das nicht mitkriegt. Und
ganz genau.
Genau.
Ganz genau. Und das ist eben so wichtig, auch immer wieder diesen Kontext, einfach geduldig sein. Und so bauen wir auch unsere Sprachkapazität als Babys eh schon. Also je nachdem, es ist ja eigentlich egal, wie früh oder wie spät du anfängst. Natürlich ist es viel einfacher, wenn du dein Baby von Anfang an, und das habe ich ja auch gemacht, von Anfang an, ich habe immer Deutsch gesungen, ich habe mit den Kindern immer die ersten Bücher, ich habe immer mit ihnen Deutsch gelesen und Deutsch gesungen, und die können die ganzen deutschen Kinderlieder, die ich gelernt habe, rauf und runter, und Schlaflieder und sowas. So habe ich ganz früh natürlich schon angefangen. Und ich merke nur jetzt, später, Teenager werden sie jetzt, habe ich relativ wenig Kontext mit ihnen gemeinsam, wo deutscher Kontext vorhanden ist. Und da fällt es mir gerade ein bisschen schwerer, weil sie mir viel neue Sachen bringen, die ich nicht adäquat auf Deutsch ihnen umsetzen kann. Und da muss ich jetzt sagen, wie sie klein waren bis 7, 8, 9, jetzt mit Marinus immer noch, aber mit den Größeren muss ich jetzt gerade sagen, da muss ich jetzt ein bisschen arbeiten. Und da dachte ich mir eben, wo ich gesagt habe, Mensch, muss ich mit der Bettina mal reden, weil ich da selber jetzt gerade einfach mir das ein bisschen bewusster machen muss.
Ja. Da meine allererste Frage an dich ist, wie viel Deutsch-Input hast du selber?
Haha, fast keins, muss ich ganz ehrlich sagen.
So, und das
ganz
ist genau wenig. Der Punkt, wo du ansetzt.
Ja, das ist nämlich genau das, wo ich jetzt wieder angefangen habe. Okay, ich habe jetzt wieder meine E-Zeitung und statt englische Podcasts gehe ich halt jetzt mal wieder auf die deutschen Podcasts. Ich schaue mir dann jetzt auch mal wieder, wir haben ja Netflix. Ist ja einfach, du klickst einfach den Knopf und machst es auf Deutsch, weil Englisch ist für mich wie Luft. Das ist eine ganz natürliche Zweitsprache. Ich fühle mich da pudelwohl drin. Aber ich fühle mich natürlich auf Deutsch pudelwohl. Und für mich macht es keinen Unterschied. Aber natürlich macht es einen Riesenunterschied mit meinem Output. Input habe ich kein Problem. Ich verstehe alles. Natürlich ist ja eh klar. Ist meine Muttersprache. Aber dieses in dem Moment, was sage ich da jetzt? Natürlich, da hast du total recht.
Da ist auch die Empfehlung, aber das hast du eh genannt. Also auditiver Input hat meiner Erfahrung nach die größte Wirkung auf den Output. Also Lesen ist super. Lesen ist auch extrem gut natürlich für den Wortschatz, weil du im Schriftlichen natürlich wieder andere Strukturen hast als im Mündlichen und du hast andere Wörter im Schriftlichen. Also das ist natürlich auch wichtig für ein gewisses Level. Aber wenn es darum geht, dass viel aus dem Mund rauskommen soll, dann hilft es, wenn viel über die Ohren reinkommt.
Da hast du total recht. Und weißt du was mit den Kindern, was wir da entdeckt haben schon vor Jahren, und das ist wahrscheinlich in alter Hut für dich, aber das hat speziell, wie sie so 4, 5, 6, 7 Jahre alt waren, habe ich Tipptoy-Stifte mir gewünscht von meinen Eltern für die Kinder zu Weihnachten. Und das weiß ich, das gibt es natürlich jetzt nicht für, es gibt es für Französisch, glaube ich, für Spanisch und vielleicht Italienisch, aber ich weiß es nicht für andere Sprachen, ob es da verfügbar ist. Aber das muss ich echt sagen, das hat uns relativ viel geholfen. Das hilft natürlich jetzt nicht, wenn man eine Sprache spricht, die da jetzt nicht repräsentiert ist, was leider oft der Fall ist. Aber das habe ich auch ganz toll gefunden, dieser Stift redet. Das ist ein Buch und da kannst du dann drüber, und die Kinder haben das ganz super gefunden. Und eben ganz viel verschiedener Input und ganz viel eben übers Hören, da hast du total recht. Und darum ist das Vorlesen so wichtig, glaube ich. Statt dass die Kinder auch selber lesen, und meine Großen speziell, die sind auch, die können das, die können selber lesen, aber sogar dort finde ich es wichtig, dass da immer noch Hörinput kommt und auch nicht bloß von mir.
Ja, das ist ganz wichtig, dass das von allen möglichen Seiten kommt.
Genau.
Das ist also für die meisten Sprachen, mit denen ich in meiner Arbeit zu tun habe, gibt es ja Gott sei Dank relativ viele Ressourcen und auch schriftliche Ressourcen, nicht für alle, aber für die meisten. Und ich sage immer, das Coole mit Büchern ist ja, dass du dir damit andere Sprecher ins Haus holst.
Genau.
Mit jedem Buch holst du dir einen anderen Sprecher rein, weil jeder Autor natürlich seinen eigenen Stil hat und eigene ganz Wortwahl genau. und eigene Satzkonstruktionen verwendet.
Ganz genau.
Gibt es aus der Zeit, wo deine Kinder noch kleiner waren, noch irgendetwas, wo du sagst, das würde ich hier noch gerne erzählen oder das würde hier gut herpassen?
Viel Hörbücher.
Ja.
Wir machen keinen Unterschied zwischen Büchern, auch aus anderen Gründen, aber Hörbücher und Geschichten, ich weiß das selber noch, das war bei mir ganz riesengroß in meiner Kindheit. Mhm. Schallplatten angehört, Pumuckl, alles Mögliche.
Ja, ja.
Und naja, unsere Version halt von Podcast oder unsere Version von Hörgeschichten. Und da habe ich schon, auch wie die Kinder noch klein waren, viel geschaut, dass ich das Betthupferl auf Deutsch. Ja. Solche Sachen halt einfach, wo kleine Vignetten, wo es nicht so wichtig ist, wenn man jetzt nicht unbedingt alles versteht. Mhm. Wenn nur Hörput ist, wobei sie verstehen das eh alles, aber das ist jetzt nicht ein ganzer Film, wo man vielleicht irgendwas verpasst. Das war wirklich ganz viel bei uns
sehr cool.
Im Haus oder ist immer noch ganz viel im Haus, Hörbücher auch.
Ja. Ja, aber das ist jetzt der Punkt, wo wir die heutige Folge zum Ende kommen lassen, aber wir sind ja noch nicht fertig, weil es wird eine zweite Folge mit der Dr. Sonja Thoma geben, wo es um das Thema Legasthenie, Dyskalkulie, Dysgraphie gehen wird, weil sie persönliche Erfahrung mit deinen eigenen Kindern darin und bist da mittlerweile zur Expertin geworden und hast da natürlich noch ganz viel mitzugeben. Und da lasse ich dich nicht entwischen, bevor du das nicht auch noch machst, weil ich mir sicher bin, dass du da ganz vielen auch noch helfen kannst. Das wird aber eine eigene Folge, die kommt dann nächste Woche. Herzlichen Dank jetzt einmal für deine Geschichte, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher, dass sich da auch schon viele wiedergefunden haben und wiedererkannt haben. Vielen herzlichen Dank, liebe Sonja.
Danke dir, war schön, hat Spaß gemacht.